Es gibt Freizeitparks, Family Entertainment Center, Urban Entertainment Center, Bowlingbahnen, Lasertag Arenen und Resorts. Oh mein Gott, also die Liste, ich fange mal an, wirklich hart danach zu überlegen, was es da noch so gibt, denn gerade unsere Branche ist halt so super kleinteilig. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ne, es gibt halt wirklich, also und je nachdem, wie breit man die Definition von Tourismus und Leisure fassen möchte, da kann man in alle Richtungen gehen. Und ich versuche mich häufig eher so in dem touristischen Duktus zu bewegen, denn alles, was so Gäste und BesucherInnen anzieht und halt diesen Punkt von Eskapismus hat, das ist so im Endeffekt der Kern, wo wir uns bewegen. Deswegen sage ich auch mal dieses Freizeitattraktionen aller Art und Größe, denn es gibt halt so viele. Übrigens, schöne Eselsbrücke, herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience für die genannten Freizeitattraktionen jeglicher Art und Größe. Und ihr dürft auch gerne, wenn ihr schon mal hier mit eingehüpft seid, gerne mal einen Kommentar da lassen. Wie gefällt euch der Podcast, wenn ihr regelmäßige Zuhörer seid? Solltet ihr keine regelmäßigen Zuhörer sein, würde ich mich natürlich freuen, euch regelmäßig hier begrüßen zu dürfen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Das seit nun, ja, mittlerweile über 5 Jahren. Und heute diese Folge dreht sich um eine Art von Attraktion, die, wie soll ich das sagen? Die irgendwie speziell ist, aber auch gleichzeitig nicht. Denn im Endeffekt haben wir diese sogenannten Brandlands eigentlich schon, also Branded Attractions oder Brand Experience Center könnte man das auch nennen. Also da gibt es verschiedene Formulierungen für. Ich glaube, Brandland ist aber so das gängigste. Und jetzt fragst du dich sicher, was ist denn ein Brandland, hör mal? Ein Brandland ist nichts anderes als eine Marke, die in einer Art Erlebnisformat erlebbar gemacht wird. Und wir sprechen hier von richtigen Marken. Ja, also es ist jetzt nicht, naja, wobei auch da jetzt, wenn ich wieder drüber nachdenke, es ist, ich würde gerade sagen, es ist jetzt nicht K-Klassik von Kaufland, aber wenn du daraus eine Attraktion machst, dann ist das halt auch ein Brand. Und wir reden immer so häufig über das Wort Brand. Ich habe das auch schon in verschiedensten Folgen irgendwie erwähnt. Was ich total witzig finde, ist halt, dass der Ursprung von Brand auch tatsächlich in dem ursprünglichen Brand liegt. Also früher hat man ja auf großen Weiden, könnte man fast meinen, hat die Ursprung so ein bisschen in der Cowboy-Welt, denn ein Branding, also eine Brandmarkung, das ist ja das, was man früher mit dem Vieh auf seiner Weide gemacht hat. Man hat früher, wahrscheinlich in einigen Regionen der Welt heute noch, seine Kühe zum Beispiel auf der Weide markiert, damit man erkennt, dass das seine sind. Das heißt also, durch diese Markierung, also durch das Branding, das Brandmarken mit einem heißen Eisen und einem Symbol auf dem Tier, hat man einen Wiedererkennungswert geschaffen. Und da kommt eigentlich dieses Branding, Brandzeichen, ja, so kommt das heute als Marke heute daher. Und wir kennen viele Marken. Wenn wir jetzt mal laut nochmal nachdenken, was gibt es so für Marken in Deutschland? Da gibt es Adidas, da gibt es Puma, also jetzt ist jetzt hier alles unbezahlte Werbung. Es gibt natürlich die ganzen Automarken, VW, Porsche, Playmobil, BMW, ach Gott, Mercedes-Benz und die Rittersport-Schokolade, so rum zum Beispiel. Und das Witzige ist, von den meisten Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, gibt es schon sogenannte Brandlands. Es gibt zum Beispiel die Autostadt in Wolfsburg, eine Stadt, die eigentlich nur für den einen Zweck erbaut wurde, nämlich, dass dort Autos produziert werden heutzutage. Auch bei Playmobil, das ist auch eine deutsche Marke und es gibt dort im Süden Deutschlands tatsächlich auch das Playmobil oder den Playmobil-Funpark, muss man schon sagen. Es gibt vom Deutschen Fußballbund das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund, es gibt ein Porsche-Museum, es gibt, jetzt muss ich noch kurz überlegen, Ravensburger Spielland, genau, und es gibt eines meiner Lieblinge, das ist die bunte Schokowelt oder die Schokowelt in Berlin, der Rittersport-Schokolade. Und da lernt man halt ein bisschen was über die Marke, der Ursprung, wo das Ganze herkommt, wie das Produkt entsteht. Und man kann sein eigenes Produkt dort machen. Und das finde ich halt cool. Das ist eines der Kernfeatures bei vielen Brandlands, dass man den Punkt Personalisierung oder Individualisierung mit da drin hat. Sprich, ich habe die Möglichkeit, das Produkt, was es schon gibt, so zu verändern oder vom Grund auf für mich so herzustellen, dass ich meine eigene Variante davon habe. Das heißt natürlich, hier wird ganz groß die Produktpalette aufgerissen, aufgemacht für unsere BesucherInnen und man sagt, hier, bedien dich, mach was draus, mach eine witzige, coole Creation und das ist dann dein eigenes, einziges Ding, weil du bist derjenige, der es sich im Kopf ausgedacht hat und du kannst es damit nach Hause nehmen. Und jetzt denkst du ja sicherlich, hä, das kenne ich doch schon, das macht doch Magnum zum Beispiel im Europapark, da gibt es von Langnese. Das heißt Langnese, im Ruhrgebiet sagen wir immer Langnese. Bitte frag mich nicht, warum das so ist. Wir lassen einfach das Wort weg. Einen kompletten Buchstaben. Langnese. Und da gibt es einen Laden, da kannst du dein eigenes Magnum-Eis machen. Da kannst du dir eine Schokolade aussuchen, da kannst du dir Toppings aussuchen, dann kommt das in so eine kleine Pappschale und diese Pappschale kannst du dann auch noch in so zwei, drei kleine Backdrops packen und das fotografieren. Denn, und da kommen wir jetzt zum Punkt, darum geht es nämlich, dass man sagen kann, hey, boah, Magnum-Mandel, bestes Eis der Welt. Also, finde ich tatsächlich, Magnum-Mandel ist wirklich unglaublich lecker. Mein Gott. Heute wird hier, also liebe Firma Langnese, wenn ihr das hören solltet, meine Adresse findet ihr in den Shownotes. Ich hätte gerne eine Palette davon. Gerne von dem Veganen. Danke. Und ich liebe das Magnum-Eis und jetzt mache ich aber mein eigenes. Und dann erzählt man davon oder zeigt das irgendwie oder teilt das im Internet und das erweckt natürlich Aufmerksamkeit. Das heißt also, dieses Brandland oder diese Attraction oder diese Aktivität, die wir da haben, dient natürlich ausschließlich, man möge Böses meinen, dient ausschließlich zur Markenweiterbildung oder Markenweitertragung, also einfach nur die Reichweite, die Awareness schaffen, hallo, das gibt es und wir sind auch noch da und wir machen auch noch coolere Dinge als das, was wir regulär schon machen und so entsteht das Ganze. Natürlich kann es auch historische Gründe haben, wenn wir jetzt gerade über diese großen Automarken sprechen, da haben wir natürlich auch viele historisch bedingte Technologien oder Innovationen, die zu dem führten, wo wir heute sind. Side Note am Rande, hat jetzt ja aktuell nicht so gut funktioniert, war lieber deutscher Automobilhersteller. Aber ihr seht, gerade so Porsche bzw. eher Mercedes, die ja so gerade auf dem historischen Markt einfach undenkbar wegzudenken sind. Das war jetzt noch nicht mal ein richtiger deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Also die haben einfach so viel für die Autoindustrie getan, weltweit, dass das Automobil, das Moderne überhaupt heute so entwickelt werden konnte. Wir können auch mal in eine andere Richtung gehen, zum Beispiel mit Playmobil oder halt auch Lego, ja. Wir haben im Ur-Legoland in Billund, dort wo die Firma auch sitzt, den Legoland oder das heutige Legoland stehen. Mittlerweile gibt es auch daneben das Lego-Haus, wo man noch ein bisschen mehr auf den Punkt Kreativität geht. Man hat also die Möglichkeit, in einem großen Haus voller Lego-Steine den ganzen Tag zu bauen. Bauen, bauen, bauen. Das, was Lego ausmacht. Legoland ist natürlich nochmal eine Erweiterung, wo man halt mit den Marken die Geschichten, die dort erzählt werden, dann halt nochmal irgendwie miterleben kann. Und solche Brandlands, und übrigens, ich gehe nochmal vielleicht noch einen letzten kurzen Schritt zurück, Disney, Universal ist genau das Gleiche. Die machen nichts anderes, als ihre eigene Marke in den Kern zu stellen und zu sagen, pass auf, gerade Disney, wir machen die Geschichten, die wir erzählen, erlebbar, indem wir die durch Technologie, durch Innovation, durch Spezialeffekte, wie auch immer, aus welcher Werkzeugkiste man sich gerade bedient, erlebbar machen und die Leute sich selbst dort irgendwie wiederfinden können. Bei Disney natürlich haben wir das ein bisschen anders, da ist es natürlich sehr in den kommerziellen Bereich, da haben wir den Punkt, dass man seine Lieblingssachen Richtung Merchandise dann irgendwie mit sich tragen kann, mit nach Hause nehmen kann. Universal hat früher noch recht viel solche Special-Effect-Shows gehabt, Da gibt es zum Beispiel die Horror-Make-Up-Show, die ich unglaublich liebe. Früher gab es auch noch so richtige Movie-Magic-esque-like-Shows in den Parks, wo einfach auch der Kern auf das Filmgeschäft nochmal anders war. Aber auch da, die Warner Brothers Movie World könnte man theoretisch auch als Brandland nehmen, denn alle Brands und Marken, die sich unter dem Mutterkonzern Warner Brothers befinden, wurden dort halt erlebbar gemacht. Treff deine Helden, werde selber zum Filmstar. Ja, das steckt dann so ein bisschen da drin. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema, warum Brandlands eigentlich so spannend sind und auch schwierig sein können. Denn wir haben beim Thema Markenwelten oder Markenerlebnisse natürlich immer diesen ganz, ganz kritischen Punkt, dass alles, was mit der Marke passiert, natürlich auch immer dann damit verbunden wird. Ich nehme das schlechte Beispiel mal mit Gazprom. Ja, russische Firma, Gaslieferant, Nord Stream, die ganzen Pipelines, wir reden hier von umwelttechnischen Themen, die nicht so wirklich tolle sind. Wir reden hier aber auch von politisch motivierten Themen, weil Gazprom halt eine russische Firma ist und ich glaube sogar in Hand der russischen, Regierung steht. Das mag jetzt wirklich auch komplett falsch sein. Und klar, wir haben jetzt natürlich hier das Sponsoring gehabt, also es ist keine Markenwelt in dem Sinne, aber man hat im Rahmen der Kooperation zwischen Europapark und Gazprom diese Marke versucht, irgendwie erlebbar zu machen und in Storytelling mit einzubinden, und dann kam halt der aggressive Angriffskrieg in der Ukraine, und dann hat man natürlich schnell festgestellt, das möchten wir nicht mehr. Das heißt also, Marken können natürlich auch mit solchen Sachen verbunden werden und das kann auf einem zurückfallen. Aber eine Markenwelt ist nochmal ein bisschen was anders, denn oft ist es so, dass Markenwelten nicht unbedingt Kooperationen sind, sondern Markenwelten oft eigenständige, dauerhaft installierte Dinge sind. Ja, das heißt, die sind irgendwo an einem festen Ort gebunden, man kann dorthin und alles ist halt super toll emotional inszeniert mit den gerade genannten Werkzeugen. Und das bedeutet natürlich, wenn ich jetzt mal wieder in Richtung unseren klassischen Freizeitparks gucke, dass wir hier diese nahe Verbindung haben zu der Marke, die es dann uns, und da spreche ich jetzt uns von als Operator oder BetreiberInnen, die Möglichkeit gibt, auch uns in dem Rahmen zu bewegen. Und das ist für mich so das, was ich halt am spannendsten finde, denn diese Markenwelten, man muss ja nicht neu anfangen, man kann natürlich anfangen, Geschichten neu zu erzählen oder Dinge neu zu inszenieren, aber wenn wir jetzt gerade auf das Thema Personal gehen, es sind ja alles MarkenbotschafterInnen, und generell ist das ein ganz, ganz, ja, liebstes Thema von mir, mache deine Mitarbeitenden zu MarkenbotschafterInnen, denn im Endeffekt, die stehen ja für euch ein, ne? Also egal, wo die stehen, sobald man eine Uniform oder ein Namensschild hat und da ein Logo drauf ist, und sei es beim Netto an der Kasse, sei es bei Mediamarkt, irgendwo auf dem Showfloor, die Leute stehen für diese Marke ein. Das sind schon Markenbotschafter. Es gilt natürlich nur noch darum, diese Botschaft irgendwie transportabel zu machen. Und da haben natürlich die Marken einen großen Vorteil, denn solche großen Brandland-Markenattraktionen, Porsche, VW, die haben ja schon Markenwerte inne. Das heißt also, es gibt irgendwo schon ein Playbook, wo diese Marken- und Firmenwerte stehen. Es gilt jetzt also nur noch, diese Sachen in diese Freizeit- und Erlebniswelt zu transportieren. Und da kann man halt unglaublich aus dem Vollen schöpfen. Man hat eine unglaublich einfache, in Anführungszeichen, einfache Möglichkeit der Art Direction. Wenn ich jetzt also sage, ich möchte eine Achterbahn haben mit dem Thema VW, dann kann man schon mal da ins Playbook gucken und sagen, okay, das sind die Markenwerte, das ist die Art Direction, die wir haben bei der Gestaltung und bei der Konzeptionsphase, und dann können wir uns daran orientieren. Und natürlich muss man sich immer mit den Marken absprechen. Das heißt, es gibt immer sehr viele Schleifen, Feedback-Schleifen oder auch Diskussionsschleifen, dass man immer wieder abchecken muss, ist das, was wir gerade gemacht haben, für euch konform mit den Markenwerten und Marketingwerten und generell den ganzen Marketing-Guidelines, die es gibt. Ja, wir reden hier von der Nutzung von bestimmten Farben, von bestimmten Schriftarten, Größen, Formen, solche CI-Sachen, also eine Corporate Identity, kann je nach Konzern aus zwei Seiten bestehen, wo dann steht, hier ist unser Logo, das sind unsere Farben, herzlichen Glückwunsch, bis hin zu hunderten von Seiten, wie Mitarbeiter aussehen sollen, wie Gebäude aussehen sollen, wie Fahrzeuge aussehen sollen, wie die Logos platziert werden dürfen. Das kann richtig hart in die Tiefe gehen. Ich habe gerade parallel nochmal geguckt. Eines meiner Lieblingssachen in Brandlands, fällt mir gerade ein, war hier in Essen bei RWE ein kleiner, in Anführungszeichen, Erlebnispark, der Meteorit. Das ist schon sehr, sehr lange zu und war, tja, was war es? Ehrlich gesagt weiß ich das gerade gar nicht. Der Meteorit hatte so ein bisschen was mit dem Thema Energie zu tun, aber auch ein bisschen nicht. Das Geile aber war, dass das Ganze unterirdisch gewesen ist. Hier bei uns in Essen ist ja die Hauptzentrale von RWE und das Gebäude wurde auf einem Hügel gebaut. Man ist dann oben eingestiegen und ist dann hinuntergelaufen in diese, ich würde es mal eher Ausstellung nennen, alles war so ein bisschen künstlerisch angehaucht. Und dort wurde so ein bisschen über das Thema Energie gesprochen und Offenheit für Technologien. Also ich versuche das jetzt gerade mal parallel zu googeln, sollte es mir gleich nochmal einfallen, werde ich es hier mit reindroppen. Hier hat man das Ganze ein bisschen künstlerischer gemacht, denn RWE kann natürlich sagen, hallo, wir machen Strom, hier bitteschön. Oder aber die Energie der Welt, die Energie des Universums, das kann man natürlich dann künstlerisch ganz frei halten. Ich fand es in dem Sinne aber ganz cool, weil es für mich eine der ersten immersiven Ausstellungen war, die ich besucht habe. Und das ist halt schon wirklich super viele Jahre her. Long story short, Brandland, Branded Attractions. Warum ist das Thema denn jetzt gerade so wichtig oder akut? Es ist in dem Sinne akut, dass wir erstmal eine coole Sache haben, die es seit 2025 zum ersten Mal gegeben hat, nämlich die Brand Experience Center Conference. Das Ganze wurde unter anderem gegründet von Bart Domen. Bart Domen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Er hat vor vielen Jahren mit Kuhn Bertens TEDAC gegründet, eine europäische Beratungsfirma für Tourismus- und Freizeitanlagen. TEDAC steht übrigens, so, das sollte das Wort sein, für Tourist Development and Attraction Consultants. Und Kuhn Bertens kennen wir natürlich noch aus den guten alten Efteling-Zeiten. Und Bart Domen ist auch unabhängiger Berater für Tourismus und Freizeitattraktionen auf dem europäischen Markt. Auch er ist schon viel rumgekommen, hat viel gesehen. Und die haben sich dann gedacht, Leute, wir haben diese Brandlands und Brand Experiences. Wir wollen denen aber noch helfen. Also es geht ja noch mehr. Gerade beim Thema, da komme ich vielleicht ins Spiel. Hallo, liebes Brand Experience Center Conference für 2026 in Dublin. Hallo. Wenn wir über das Thema Personal sprechen, denn Personal ist im Endeffekt das, was am Ende des Tages ja den Brand erlebbar macht. Also die, natürlich können wir das alles hübsch inszenieren und emotional machen und man ist dann berührt von der Marke, weil das so schön glitzert, wie in der Swarovski-Kristallwelt und das ist so toll. Jetzt sehe ich zum allerersten Mal meine Swarovski-Kristallsteine in Lebensgröße. Aber das Personal durch Service, durch emotionale Bindungen, durch netten Augenzwinkern, die kriegen das am Ende des Tages erst hin, diese Marke auch menschlich und verbindlich wirken zu lassen. Deswegen ist da was ganz Großes gerade ongoing. Und wie gesagt, es gibt jetzt seit diesem letzten, nee, was haben wir? 2025, seit diesem Jahr diese Conference und im nächsten Jahr findet die in Dublin statt. Und falls ihr eine Brand Experience Attraction sein solltet oder ein Brandland sein solltet, kann ich euch nur empfehlen, geht da mal hin. Ich möchte euch nur zwei Tipps mitgeben zum Thema Brandlands und Branded Attractions. Das ist jetzt mal ein reiner Besuchstipp, was man sich da mal anschauen kann. Denn es gibt wirklich super tolle Attraktionen, die auch weirder eigentlich gar nicht sein könnten. Zwar bin ich dem Alkohol nicht mehr gefrönt, aber ich finde, Heineken ist eine unglaublich coole Marke, die es irgendwie toll hinkriegen, das Produkt seit Jahren immer gleich aussehen zu lassen und trotzdem immer neu zu erfinden. Und es gibt in Amsterdam die Heineken Experience. Und die Heineken Experience macht auch das, was eigentlich Brand Experiences am besten machen können, gerade bei Produkten, die ein bisschen umfassender sind in der Produktion, nämlich zeigen, wie es gemacht wird. Und damals gab es eine Art 3D-Simulationskino, in dem man selber quasi den Prozess lang geschwommen, geflogen und gerutscht ist, wie denn Bier entsteht, wie das gegärt wird, wie das gebraut wird und wie es abgefüllt wird. Und am Ende sitzt man dann da oder steht man in so einem Raum, alles wackelt, alles ist super warm und wird als Flasche dann abgefüllt und wegtransportiert. Und ich mag das generell vom Design und auch vom operativen Aufbau her, gerade weil Amsterdam natürlich stark touristisch ist, sprechen wir hier auch von Menschenmassen, die dadurch geballert werden. Und die haben das eigentlich ganz gut hingekriegt, die Leute von A nach B dort zu transportieren. Also Heineken Experience solltet ihr mal in Amsterdam sein, sowieso eine der schönsten Städte, die es gibt. Dann guckt da gerne mal rein. Und die zweite Sache hat eher was mit was Süßem zu tun. Und zwar gibt es in Antwerpen auch eine wunderschöne Stadt in Belgien. Dort gibt es Chocolate Nation. Und Chocolate Nation hat das Thema Schokolade, was natürlich erstmal denkbar einfach sein könnte, weil Schokolade mag eigentlich jeder. Und dort erlebt man in mehreren Pre-Shows am Anfang, wie die Schokolade eigentlich produziert wird, wie die Kakaobohnen geerntet werden, bis hin zu dem Punkt, dass die Tafel Schokolade nachher bei uns landet. Die Ausstellung ist wirklich mega gut designt. Es gibt wirklich super viele interaktive Sachen. Das heißt, man hat da wirklich, ich glaube, wir waren fast 3 Stunden da drin und haben uns super lange aufgehalten, weil das so mega gut inszeniert war. Also eine Mischung aus Experience, Brand Experience, Museum und am Ende, was für ein Schokoladenmuseum natürlich nicht fehlen darf, eine Verköstigung. Mein Besuch ist jetzt leider schon ein paar Jahre her, deswegen weiß ich nicht, ob das noch so ist, aber vor 5, 6 Jahren gab es dort am Ende einen großen Raum, der also edler nicht hätte aussehen können, mit 6 so Spendern, wo man sich flüssige Schokolade abzapfen konnte auf einem Löffel, den man am Anfang bekommt. Und dann konnte man sich durch verschiedenste Kakaobohnen probieren. Wie sie also in der ohne Anreicherung von irgendwelchen Dingen, sondern wirklich nur die Kakaobohne verarbeitet und geschmolzen. Und dann gab es diese Kakaosoße da und die konnte man probieren. Und das war wirklich der Wahnsinn. Da ist mir erstmal bewusst geworden, wie vielfältig eigentlich Schokolade ist. Long story short, Brand Experience Center haben eine Relevanz, gerade für uns als Freizeitattraktion. Sind natürlich nicht so neu, aber ich glaube, was eher neu ist, sind tatsächlich diese Brand Experience Center, also kleinere Anlagen, wie zum Beispiel diese ganzen diversen Schokoladenmuseum, wie auch zum Beispiel das Schokoversum in Hamburg. Es gibt natürlich das Schokoladenmuseum in Köln, das würde ich jetzt fast schon außen vor nehmen, weil dort gibt es nicht so den klassischen Erlebnischarakter und ich bin halt ehrlich gesagt nicht so der große Fan von. Es gibt aber halt auch noch die Rittersport-Schokowelt und ich könnte jetzt natürlich noch den Radius noch weitermachen und in den Bereich Retail gehen. Da hätten wir auch ganz viele Brand-Experience-Sachen. Es gibt natürlich aber auch viele Pop-Up-Geschichten, die immer mal wieder auftauchen. Also ihr seht, es gibt schon viele Sachen, die man machen kann. Aber ich glaube, wir sollten gerade in unserer Branche offen sein dafür, diese Attraktion auch bei uns zu begrüßen, denn wir können viel von denen lernen, gerade was das Thema Inszenierung angeht oder auch Mitarbeiterschulung, denn gerade höhere oder größere Marken, die halt auch vor allem größere Budgets haben, da müssen wir auch ehrlich sein, die wollen zwar so gering wie möglich mit einer sehr hohen Marge diese Dinger zum Erfolg bringen, aber in der Regel haben die Mitarbeiter gut geschult und wenn man für einen Brand einstehen kann und Leute automatisiert durch diesen Brand irgendwie begeistert bekommt, dann ist natürlich eine Leichtigkeit, auch begeisterte MitarbeiterInnen zu finden. Vielleicht so eine kleine Anekdote. Legoland Malaysia Resort, meine Zeit dort, die war ja wirklich unglaublich wild. Was ich aber mitgenommen habe, ist, weil Lego in Asien nicht so stark verbreitet ist und gerade auch in Asien ja viele nachgemachte Marken im Umlauf sind, konnte ich feststellen, dass die Leute, die bei uns gearbeitet haben, unglaublich stolz darauf gewesen sind. Die haben wirklich so gerne erzählt, dass die bei Lego arbeiten oder für Lego arbeiten. Die haben den ganzen Tag gespielt, die konnten sich mit dem Produkt super identifizieren, weil Lego auch vielleicht für viele der Leute da unten ein bisschen zu teuer sein könnte. Also das soll jetzt keine Kritik sein, aber Malaysia ist einfach jetzt kein reiches Land und die Leute waren einfach total happy, dort zu arbeiten. Und das zeigt ja, wie einfach das sein kann, wenn ich begeisterte Leute habe für mein Produkt und ich stelle die bei mir rein. Die stecken mit ihrem Feuer natürlich die anderen Leute an. Deswegen finde ich, Brand Experiences sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. genauer begutachten. Das heißt, wenn ihr euch generell auch für Freizeitattraktionen interessiert, dann guckt euch mal auch solche Pop-Up-Experiences einfach mal an, weil häufig kann man von denen auch noch das eine oder andere lernen. Und wie gesagt, sei es nur eine schöne Inszenierung oder halt nur, in Anführungszeichen, mein Herzensthema, super geschulte Mitarbeiter, die beste Experience gerade präsentieren, die es überhaupt geben kann. Also, viel Name-Dropping, viel unbezahlte Werbung hier heute. Lagnese, mein Angebot steht. Magnum Mandel vegan bitte direkt vor meiner Haustür. Ansonsten wünsche ich euch da draußen erstmal in diesem Sommer auch ganz viel leckeres Eis, eine leckere Zeit, eine fantastische Zeit. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit einer fantastischen Folge, die auch ein bisschen was mit Markenbildung zu tun hat. Schon mal kleines Foreshadowing hier an der Stelle. Aber wir reden hier vor allem die Person als Marke. Darum geht das nämlich.